herzlich willkommen zum Podcast der Fürstfugger Privatbank. Um die Straße von Hormuz herum wird Krieg geführt und wir sehen die unmittelbaren Auswirkungen jetzt schon am Ölpreis und wir sehen sie an der Tankstelle. Energie ist teuer geworden. Wie gesagt, das sind die unmittelbaren Folgen. Heute wollen wir aber mal über die mittelbaren und auch mittelfristigen Auswirkungen sprechen. Und da freue ich mich sehr, dass Christoph Mertens heute hier ist, um uns ein paar Zusammenhänge zu erklären. Christoph Mertens leitet die Niederlassung Köln der Fürstfugger Privatbank. Hallo, Herr Mertens.
Hallo, Herr Engelmann.
Ja, der Krieg am Persischen Golf, der scheint sich ja doch etwas länger hinzuziehen, als zumindest eine der Kriegsparteien sich das gedacht hatte. Und ich habe gestern gelesen, die Internationale Energieagentur warnt bereits vor der schwersten Energiekrise seit Jahrzehnten. Wie wird sich ein Konflikt auf die Weltwirtschaft und auf die Kapitalmärkte auswirken, der eben nicht in 4 Wochen vorbei ist?
Ja, absolut. Aber wir sollten da 2 Dimensionen betrachten. Also einmal das Kurzfristige, das hatten Sie gerade angesprochen, das ist das Thema Tankstelle, das ist das Thema Heizen. Nur gut ist der Winter jetzt größtenteils vorbei. Aber die spannende Frage ist ja auch für die Kapitalmärkte, was denn am langen Ende beziehungsweise mittelfristig passiert. Und da sind wir natürlich schnell wieder bei den Themen, die wir auch schon aus der letzten Runde kennen, und das sind die Themen Inflation und Wachstum. Höhere Energiepreise wirken im Grunde ja immer wie eine Art Zusatzsteuer für den Endkonsumenten, aber auch für die Unternehmen. Und das frisst sich halt sukzessive dann eben auch in die Portemonnaies beider Seiten. Also das heißt, wir haben weniger Kaufkraft, höhere Kosten und darauf folgt dann einfach eine abbremsende Wirtschaft. Die Inflation steigt natürlich dann gleichzeitig und dann sind die Notenbanken wieder gefragt. Und das ist, glaube ich, die unangenehmste Situation, in der sie sein können, weil es gibt ja gute und es gibt schlechte Zinserhöhungen. Und eigentlich müsste man sie ja senken, weil das Wachstum sich abbremst. Aber auf der anderen Seite steigt die Inflation und das ist dann immer diese Gretchenfrage. Und das ist eine sehr, sehr unangenehme Situation für die entscheidenden Personen in den Notenbanken. Ja, also zur Orientierung nochmal eine Faustformel, das ist ja immer sehr, sehr hilfreich. Wenn der Ölpreis um 10% steigt und wir haben jetzt seit Ausbruch des Kriegs im Iran knapp 80% Ölpreissteigerung gesehen, dann kann man mittelfristig davon ausgehen, dass das ungefähr 0,1% Wachstum kostet pro 10% Anstieg des Ölpreises und andersrum erhöht sich die Inflation um 0,2. Und das ist jetzt natürlich für den einzelnen Schritt nicht zu viel, aber wie gesagt, bei 80% kommt da schnell was zusammen und das wird dann wirklich zum Belastungsfaktor für alle.
Das geht natürlich auch an den Märkten nicht ganz spurlos vorüber, wie wir sehen.
Das ist korrekt, ja. Die reagieren natürlich auch nicht erstmal auf das, was jetzt unmittelbar passiert, sondern wir sind mittlerweile wieder in der Phase angekommen, wo die Märkte durch diesen Konflikt durchschauen und eben die Konsequenzen sehen. Und der Krieg ist nicht das Problem, wenn man das so sagen darf, sondern die Unsicherheit auf das, was folgt danach. Ja, also höhere Schwankungen, mehr Volatilität, nervöse Märkte und in der Tendenz logischerweise fallende Aktienkurse, das ist klar. Aber ganz wichtig, es gibt immer dieses Muster, und das sagte ich gerade, die Märkte kommen mit den schlechten Nachrichten klar, das ist nicht das Thema, die Unsicherheit ist es. Und für diese Art von Krise oder auch Belastung, eben Energie, gibt es auch wirklich kein konkretes Muster, wie geht es in mehreren Monaten weiter. Das ist, wenn man sich die vergangenen Krisen anguckt, sehr, sehr unterschiedlich.
Sie haben eben die fallenden Aktienkurse angesprochen. Wie sieht es mit den Anleihen aus? Die sind ja manchmal so die Fluchtmöglichkeit, wenn es bei den Aktien gerade nicht ganz so gut läuft.
Ja, das wird überraschen, aber aktuell helfen Anleihen tatsächlich nicht zur Stabilität. Das liegt natürlich daran, dass die Inflationserwartungen anspringen. Wie ich eben sagte, also Energiepreise, die steigen oder auch teilweise sehr dynamisch steigen, ziehen natürlich wiederum hohe Inflationserwartungen nach sich. Und das heißt erstmal, dass die Renditen natürlich wieder steigen, weil Investoren wollen bei höheren Inflationsraten und höheren Zinsen, die es nach sich zieht, natürlich mehr daran verdienen, beziehungsweise müssen das in den Kurs mit einplanen. Wir haben es schon in den letzten Runden immer mal wieder gesehen, dieser klassische Safe-Haven-Effekt der Anleihen, auch gerade der Staatsanleihen, funktioniert an der Stelle nicht mehr so sauber, wie das früher funktioniert hat. Das kann sich aber nach einer kurzfristigen Einsortierung wieder auflösen.
Jetzt haben wir die Situation, die Sie gerade eben beschrieben haben, der Ölpreis ist stark angestiegen und klar, dass in solchen Situationen gerne die Vergleiche mit der Ölkrise in den 70er Jahren angestellt werden. Und dann auch vor wenigen Jahren hatten wir auch nochmal einen Gasschock, eine Gaskrise 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. Lassen sich diese Situationen vergleichen und falls nein, wo unterscheiden sie sich?
Es ist naheliegend, dass man sie vergleichen möchte, weil man sucht ja nach immer historischen Mustern, wo man vielleicht die Zukunft zumindest vage ableiten kann. Aber differenzieren ist hier angebracht, wie Sie es schon sagen. Also 1973, das war natürlich ein konkret eingesetztes politisches Instrument. Das war ein Embargo. Das war gezielt geplant, um genau diese Achillesferse zu treffen, also das Thema Energie. Heute ist es, ich glaube, das hat jeder in der Presse mittlerweile wahrgenommen, ein ungeordneter Prozess, ein ungeordneter Vorgang. Was es gemein hat, ist, dass durch den Krieg natürlich erstmal das Angebot wegfällt. Also die Öllieferungen aus dem Nahen Osten sind erstmal mehr oder weniger für uns oder auch für andere Regionen zum Erliegen gekommen. Und auch die Dimension an der Stelle nochmal spannend. Damals ging es um etwa 5 Millionen Barrel, die der Welt fehlten. Heute sprechen wir über mehr als das Doppelte. Ja? Und da ist natürlich ein ganz anderer Hebel hinter. Im Vergleich zu 2022, um die nächste Runde einmal anzuziehen, ist es erstaunlich, dass die Märkte deutlich weniger panisch sind. Also jeder erinnert sich noch an 2022, die Aktionen oder auch die Rundreise des damaligen Wirtschaftsministers, was da los war, um kurzfristig Ersatz zu organisieren. Und warum ist das im Vergleich so zu 22? Wir haben ein deutlich breiteres Angebot und auch aus Konsequenz von 22 haben wir natürlich ganz andere Quellen. Wir sind nicht direkt betroffen von dieser Region, aber der Ölpreis hat natürlich die Auswirkungen auf das, was wir hier in Europa beziehen, trotzdem.
Sie sagen gerade eben, dass die Märkte weniger panisch reagieren, als dies 2022 der Fall war. Gleichzeitig, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt, die Gasspeicher in Deutschland sind auf wirklich historischen Tiefständen, also so knapp über 20%, glaube ich, ist im Moment der Stand. Wäre da Panik vielleicht nicht, aber so ein kleines bisschen Sorge nicht angebracht?
Genau, also Panik ist immer ein schlechter Ratgeber, Sorge oder auch sicherlich ein wenig mehr Achtsamkeit ist da sicherlich nicht falsch, gerade wie Sie angesprochen haben, wenn man die niedrigen Niveaus betrachtet. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, wir kommen gerade aus dem Winter und da ist naturgemäß natürlich die Speicher immer etwas leerer. Wenn wir das einordnen, ich hatte es eben schon mal kurz angedeutet, Europa ist aktuell nicht physisch betroffen. Also uns droht jetzt zumindest kein echter Versorgungsengpass. Das ist in Asien zum Beispiel anders. Was aber bleibt, ist, dass Europa natürlich deutlich anfälliger ist für solche Themen und das Thema Energie bei uns hier nicht wie in anderen Regionen aus dem Boden kommt. Also wir verbrauchen mehr, als dass wir produzieren und wir produzieren halt auch wirklich sehr, sehr wenig.
Jetzt gibt es ja diesen alten Börsenspruch, dass man kaufen soll, wenn die Kanonen donnern. Die Kanonen donnern schon mal. Und wenn man den Vergleich zur Ukraine zieht, da sind die Börsen nach dem Schock ja dann tatsächlich von Rekordständen zu Rekordständen geeilt und geklettert. Könnte das hier genauso laufen oder sehen Sie schon eher, dass man da vielleicht mit einem anhaltenderen Krisenszenario rechnen muss?
Das ist ja die Gretchenfrage und das ist ja auch das, was alle interessiert. Allerdings ist es nicht zu vergleichen mit dem, was 2022 passiert. Wir haben wiederum das Thema Lieferketten, also Stichwort Straße von Hormuz. Und das ist jetzt im Vergleich auch ein echter Nerv der Weltwirtschaft. Gerade wenn man auch die anderen Regionen betrachtet. Also rund 20%, das wissen wir, des globalen Ölhandels laufen durch diese Region. Und deshalb ist es jetzt kein Randthema, das isoliert eine Region betrifft, sondern wirklich alle. Dazu haben wir das Thema Versorgungssicherheit oder auch Engpässe bei Gas, aber auch anderen Rohstoffen, die in der Region umgelagert oder transportiert werden, also Helium, was wir mit Auswirkungen für die Chipproduktion rechnen können. Und das Risiko liegt hier nicht auf dem Konflikt, auf der kriegerischen Auseinandersetzung, so wie das damals bei der Ukraine der Fall war, sondern das Risiko für uns ist die globale Lieferkette. Und um Ihre Frage zu beantworten, das ist sehr schwierig zu vergleichen und das Muster wird ein anderes sein als damals 2022.
Wenn wir jetzt mal so ein bisschen, Sie hatten vorhin die etwas schwächelnden Aktienkurse angesprochen, wenn man so ein bisschen in die einzelnen Titel reinschaut, dann haben wir im vergangenen Jahr ein Comeback relativ klassischer Old Economy Industrien gesehen, Value-Titel waren wieder da. Das sind aber in der Regel relativ energieintensive Branchen. Kriegen die das jetzt stärker ab als andere Branchen?
Ja, bei energieintensiven Branchen, die natürlich sehr, sehr stark am Energiepreis hängen, denkt man natürlich sofort an Chemie, Stahl oder Ähnliches, was wirklich diese Old Economy ausdrückt. Aber auch die modernen Branchen, also modern im Sinne von jünger und auch noch im deutlich Wachstum befindlich, sind auch mittlerweile extrem energieintensiv. Also wenn Sie bei der KI-Industrie an das Thema Rechenzentren denken und die Strommengen, die da verbraucht werden, also wir sprechen da teilweise bei einem Rechenzentrum von dem Stromverbrauch einer kleinen deutschen Stadt. Also das ist schon nicht zu vernachlässigen. Und deshalb steigende Energiepreise treffen viel mehr Sektoren als nur diese Old Economy Sektoren, die einem da in den Sinn kommen. Und je länger das Ganze dauert, desto mehr oder desto stärker werden die Unternehmen belastet. Und das führt dann am Ende wieder zu den berühmten Zweitrundeneffekten, die wir in 2022 auch schon gesehen haben.
Da muss ich mal kurz dazwischen fragen. Das ist nämlich ein spannendes Wort, das man jetzt öfter liest. Kurze Erklärung, was sind denn die Zweitrundeneffekte?
Zweitrundeneffekte sind im Grunde das, was nach dem ersten Schock passiert. Also die Energie wird teurer, Unternehmen erhöhen die Preise, Arbeitnehmer fordern natürlich höhere Löhne und das hat wiederum Einfluss auf die Preise, weil die Unternehmen müssen anschließend wieder ihre Preise erhöhen. Und das ist diese Spirale, Inflationsspirale oder auch früher häufiger Lohnpreisspirale genannt, die sehr, sehr schwer, wenn sie einmal in Gang gekommen ist, zu stoppen ist. Und da sind wir wieder bei der schwierigen und undankbaren Aufgabe der Notenbank. Das kriegen sie kaum eingefangen. Das ist extrem schwierig. Und deshalb ist dieser Begriff und auch dieser Effekt sehr, sehr gefürchtet. Und je öfter der dann in den Zeitungen auftaucht, desto brenzlicher wird die Situation.
Jetzt wissen wir zumindest, was es bedeutet.
Ja, ja.
Den Zweitrundeneffekten, wenn wir das nächste Mal in der Zeitung lesen. Deutschland hat ja eine Tradition als eher aktienaverses Land. Wurde oft darüber geschrieben, jahrzehntelang, wo die Deutschen investieren zu wenig in Aktien. Jetzt haben sie es in den vergangenen Jahren getan. Die Anleger sind stärker in Aktien gegangen, haben stärker auf den Aktienmarkt gesetzt, haben damit auch wirklich gute Renditen erzielt. Wenn man sich die Situation jetzt ansieht, wie sollen die sich denn jetzt verhalten? Ist es vielleicht, sind sie vielleicht besser beraten, sich das Ganze mal von der Seitenlinie anzusehen? Oder was machen die Deutschen, die jetzt ja Gefallen am Kapitalmarkt gefunden haben?
Ja, es ist leider Gottes wie immer, wenn man etwas anfängt oder wenn sich eine Bewegung in Gang setzt, kommt immer etwas Unvorhergesehenes, was das Ganze wieder gefährdet. Es ist vielleicht unbefriedigend, aber es ist meine ehrliche Antwort, ruhig bleiben und investiert bleiben. Was viele unterschätzen, wir hatten es jetzt gerade schon mehrfach ausgerollt, die Inflation, die wirkt klamm und heimlich. Also die sehen Sie nicht von heute auf morgen, sondern es ist etwas, was schleichend in den Zyklus und auch in den Kreislauf reinkommt. Und wer jetzt natürlich komplett alles auf die Seitenlinie legt, alles aufs Konto packt oder auf kurzfristige verzinsliche Sachen im Bereich des Tages- und Termingelds, der verliert natürlich real an Kaufkraft. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren schmerzhaft erfahren mussten und davor natürlich mehrere Jahrzehnte nicht mehr hatten. Aber das ist etwas, was dann wieder Einzug erhält. Ein zweiter Aspekt ist, alles, was runtergeht an den Märkten, geht auch irgendwann wieder hoch. So, denn das Fundament stimmt. Und ich glaube, da sind wir uns einig, das stimmt mehr oder weniger. Und das können Sie gar nicht timen. Also wenn Sie das timen könnten, dann hätten Sie sicherlich ad hoc einen Nobelpreis verdient. Und deshalb ist es extrem schwierig, das nicht außer Acht zu lassen. Also die besten Börsentage passieren oft genau dann, wenn die Stimmung am miesesten ist. Und ja, wer dann nicht drin ist, der verpasst meistens die komplette Bewegung, weil sie kommen dann auch nicht mehr rein. Und das an der Stelle als Rat vielleicht gar nicht so kurzfristig das Ganze zu sehen, sondern wie immer bei der Aktienanlage den langfristigen Aspekt nicht außer Acht zu lassen.
Sie haben eben den Nobelpreis erwähnt, dann muss ich natürlich selbstverständlich sofort an den amerikanischen Präsidenten denken. Und dem ist es ja durchaus auch zuzutrauen, dass er jetzt einfach einen ruhmreichen Sieg verkündet und sagt, und hiermit ist der Krieg beendet. Also er muss sich ja irgendwie zurückziehen können, denn man sieht ja, dass er auch langsam Ressourcenschwierigkeiten hat und wohl auch ein paar strategische. Was würde das dann verändern, ein relativ schnelles Kriegsende? Würde das überhaupt was verändern?
Also ich glaube, egal wie es ausgeht, er kriegt den Nobelpreis auf jeden Fall nicht. Also in dieser Runde ist er wahrscheinlich nicht dabei. Aber das ist ja mittlerweile ein relativ realistisches Szenario geworden, beziehungsweise man spürt, dass es wiederum einen Druck gibt, aus diesem Konflikt auszuscheiden, beziehungsweise ihn zu beenden. Und das könnte dann auch relativ schnell passieren. Und was das nach sich ziehen würde in der Theorie, wären natürlich erstmal wieder fallende Ölpreise und damit auch die Entspannung auf der Seite Inflation und auch Zinserwartung. Aber die Ölpreise werden nicht binnen kürzester Zeit auf das Niveau zurückkehren, von dem sie kommen, sondern das wird sich ziehen und wahrscheinlich auch das ganze Jahr überziehen. Und am Ende des Jahres werden wir auch mit einem erhöhten Niveau im Vergleich zum Jahresanfang schließen. Das Problem sind hier die Lieferketten. Also auch wenn von heute auf morgen dort alles quasi wieder auf normal gestellt wird und jeder passieren kann und die Lieferketten funktionieren, ist da einfach ein enormes Volumen, was sich angestaut hat. Und das kann teilweise Monate bis Jahre dauern, bis sich das wieder aufgelöst hat. Nur gehen wir jetzt nicht vom Worst Case aus, dass es so ewig dauert. Aber je länger natürlich dieses spontane Kriegsende dann wieder in der Ferne ist, desto mehr staut sich an.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, man soll nicht den Nerven verlieren, investiert bleiben. Ich versuche einfach mal das an zwei Basisszenarien festzumachen. Da gibt es ja schon Unterschiede. Wir kennen alle diese Themen, wie wichtig der Anlagehorizont ist für die Art und Weise zu investieren. Wenn jetzt jemand 30 Jahre alt ist, dann ist es sicher anders anzulegen, als wenn er 55 Jahre alt ist. Und wie verhält man sich jetzt in diesen beiden Grundannahmen in der jetzigen Situation? Was macht, wo geht man rein und wovon lässt man die Finger?
Also Sie sagen es langfristig. Oder die langfristige Anlagestrategie unterstellen wir jetzt mal beiden, beziehungsweise der 30-Jährige ist natürlich an der Stelle mit einer anderen Perspektive ausgestattet als er mit 55. So, da gibt es natürlich noch ganz viele Schattierungen, die man in der Theorie beleuchten müsste. Aber wenn wir mal davon ausgehen, es ist so ein ganz einfacher Fall, der junge Mensch braucht das Geld nicht und sagt, das kann so lange arbeiten, bis es wirklich extrem gut gelaufen ist, dann bleiben sie natürlich drin, kaufen Aktien beziehungsweise haben vorher die Aktien gehabt, steigen auf jeden Fall nicht aus und ignorieren diese Schwankung beziehungsweise tolerieren diese Schwankung, weil langfristig, das haben wir in den letzten 100 Jahren gesehen, wäre es immer fatal auszusteigen, wenn die Emotionen ins Spiel kommen. Bei dem mittelalten Menschen, wenn ich das so sagen darf, mit 55, dann kommen wir natürlich eher in eine Region, wo vielleicht das Karriereende oder der Renteneintritt zumindest näher ist. Und dann ist es einfach die Frage, wie das Ganze eingeplant ist für die Altersversorgung beziehungsweise für den Ruhestand. Und da ist es natürlich sinnvoll, neben Aktien auch stabilere Bausteine zu haben, zum Beispiel Anleihen oder auch defensivere Strategien. Aber auch da jetzt akut dort rauszugehen, ist sicherlich auch falsch. Die Konstanz ist da wirklich das, was für einen arbeitet mit der Zeit. Und langfristig sind die Märkte deutlich robuster als das, was da jetzt gerade passiert, wo sehr, sehr viel Emotionen dabei sind. Und das ist meist dann der schlechteste Ratgeber in solchen Phasen.
Herr Mertens, ich sage schon mal vielen herzlichen Dank. Wir haben heute einen weiten Bogen geschlagen von der Ölkrise in den 70er Jahren bis hin zu möglichen Nobelpreisen. Vieles gestreift und über vieles gesprochen und vor allem auch nochmal am Schluss, fand ich sehr, sehr schön, diese Beschreibung. Letztlich, die Zeit ist unser Freund und je mehr Zeit man hat an einem Horizont, desto besser ist es, und mit ein paar handfesten Hinweisen noch, was man macht, wie man sich aufstellen kann. Auf jeden Fall nehmen wir das mit, nicht die Nerven verlieren und investiert bleiben. Herr Mertens, vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ihnen noch einen schönen Tag.
Gerne.